Ein Stadionrelief in Belgrad. Ein Mann mit Barett und Kalaschnikow. Oft wird erzählt, der Krieg am Balkan hätte mit einem einzigen Fußballspiel begonnen. Doch Frank Willmann räumt heute mit diesen Märchen auf. Wir sprechen über die reale, jahrelange Instrumentalisierung der Fankurven und wie kriminelle Netzwerke den Sport systematisch als Rekrutierungsschmiede für den kommenden Zerfall missbrauchten. Wenn wir über den Zerfall Jugoslawiens sprechen, blicken wir oft auf die großen politischen Bühnen. Doch die wirkliche Mobilmachung fand oft dort statt, wo die Kameras erst später hinschauten. In den Kurven der Stadien, in den Hinterzimmern der Mafia und in den Archiven der Geheimdienste. Um dieses mörderische Geflecht zu verstehen, braucht es jemanden, der gelernt hat, zwischen den Zeilen der offiziellen Geschichte zu lesen. Mein heutiger Gast ist Frank Willmann. Frank Willmann, geboren in Weimar, ist Autor und Journalist mit einem besonderen Fokus auf Subkulturen und Zeitgeschichte. Er gilt als einer der profiliertesten Kenner der ostdeutschen Fußballszene und hat zahlreiche Standardwerke über Hooligans, Punks und die Fankultur verfasst. Seine Arbeitsweise folgt der Methode der Oral History. Er fängt die Perspektiven von Tätern und Zeitzeugen ein, die in offiziellen Geschichtsbüchern oft fehlen. In seinem neuesten Buch Balkanblut, erschienen im Verlag Gladkotta, dokumentiert er minutiös den Aufstieg des Warlords Akan im Schatten des Fußballs. Dass er ein profunder Kenner der Region ist, bewies er bereits mit dem Werk Vereint im Stolz, Fußball, Nation und Identität im postjugoslawischen Raum, das bei der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht wurde. Durch seine eigene Sozialisation der DDR verfügt Willmann über einen einzigartigen Blick auf die Strukturen von Geheimdiensten. Ich wollte von ihm wissen, was ihn antreibt, sich neuerdings mit dem Bösen zu beschäftigen. Warum die Motivation für dieses Buch über den Warlord Akan? Was solch eine Recherche mit einem macht, wenn es was mit einem macht? Und natürlich schauen wir auch auf die Aspekte des Fußballs. Bevor die Sendung losgeht, bedanke ich mich noch ganz herzlich bei Thorsten, bei Ingolf und bei Lars, die neu als Unterstützer dazugekommen sind. Und wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, auf hörfehler.org unterstützen oder in den Shownotes findet ihr alle Informationen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Mein heutiger Gast ist Frank Willmann. Hallo Frank.
Ja, hallo Nick und hallo liebe Zuhörende.
Hallo Frank, wir sprechen heute, also den Gästen, also ich glaube nicht, dass ich dich irgendjemanden vorstellen muss. Ich denke, jeder, der hier zuhört, weiß, wer du bist und kennt dich. Aber wir sprechen heute über ein Buch, was irgendwie so gar nicht zum Üblichen passt. Also wenn ich so in meine Bücherregale hier schaue neben mir, dann gibt's von dir da einige Bücher. Allerdings haben die alle irgendwie was mit Fußball zu tun. Das ist bei dem Buch, über das wir sprechen, nicht ganz so zumindest. Und wir sprechen über dein neues Buch Balkanblut. Und was mir beim Lesen aufgefallen ist, oder die Frage, die ich mir gestellt habe, du hast ja in letzter Zeit, bist du bei mir so ein bisschen aufgeschlagen, du hast Der Pate von Neuruppin geschrieben, jetzt halt dieses Blut, also dieses Buch Balkanblut. Dann gibt's einen fantastischen Podcast von dir über Dieter Ehrlich, den Sänger von Schleimkain, kurz Otze. Ist der Fußball langweilig geworden?
Das möchte ich nicht sagen, ist für mich immer noch die schönste Nebensache der Welt. Betonung liegt auf Nebensache, die ich durchaus auch in bestimmten Momenten sehr fanatisch betreibe, weil ich nach wie vor Kaiserslautern-Fan bin, auch eingetragenes Vereinsmitglied und mich da so natürlich sehr dafür interessiere, was in Jena, in Thüringen, in Ostdeutschland, aber auch in Gesamtdeutschland, nein, in der ganzen Welt fußballtechnisch passiert. Also ich bin aufmerksam, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt so viele Fußballbücher geschrieben habe, die beiden Reihen herausgebracht, die Bibliothek des deutschen Fußball und jetzt die Reihe Ikonen, wo in der Ikonenreihe ja quasi der Fußball aus belletristischer Sicht beleuchtet wird, wo es darum geht, Fußball und Hochkultur zu versöhnen. Also jetzt denke ich, dass ich mich vielleicht davon ein bisschen entfernen sollte, Ich weiß nicht, wie lange das anhält, aber meine Themen, die ich jetzt gerade beackere, das Buch Balkanblut und das darauffolgende und auch das, was danach kommt, die haben alle wenig mit Fußball zu tun, wobei Balkanblut auch eigentlich eine ganze Menge mit Fußball zu tun hat.
Mhm. Da werde ich auch gleich noch drauf eingehen, aber warum, also ne, Subkultur ist ja eh dein Ding, wie man feststellt, also das gilt ja auch schon bei deinen Fußballbüchern. Und warum jetzt ganz persönlich, also warum diese ganz persönlichen Typen, die du dir jetzt vornimmst, was reizt dich da dran?
Also es gibt verschiedene Punkte, die für mich wahnsinnig interessant sind. Wenn wir jetzt bei Balkanblut sind, Leben und Sterben des serbischen Warlord und Gangsters Arkan, dann hat das sehr viel, wie immer, natürlich mit dem zu tun, was ich erlebt habe, also in meiner Geschichte. Ich komme aus der DDR, ich bin in der DDR geboren, in Ostdeutschland, in Weimar, das wissen wahrscheinlich viele. Und da hat in meiner Sozialisation und Entwicklung Jugoslawien immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Zum einen natürlich wie bei allen Fußballinteressierten durch die Fußballwoche, wo die jugoslawische Fußballliga eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Obgleich das ja da ein anderer Sozialismus war, Tito, der quasi die Blockpferden angeführt hat. Also es hat nicht zum Warschauer Pakt gehört. Und Tito hat seinen eigenen Weg unternommen, wie auch unter anderem in Bosnien, Albanien. Aber trotzdem begegnete mir das immer wieder das Land, zum Beispiel, weil meine Tante, auf die ich so ein bisschen neidisch war, das Glück hatte, als junge Frau, auch mit ihrem Ehemann, immer mal wieder nach Jugoslawien in den Urlaub zu fahren. Und ich nie verstanden habe, wie das denn möglich ist. Ich habe mir den Kopf zermartet, wollte da selbst auch unbedingt hin, bis sie mir dann irgendwann sagte, dass das sehr oft so Kurreisen gewesen sind. Und da sind wir gleich bei dem ersten Punkt, der für DDR-Bürger interessant war. Wenn man nach Jugoslawien wollte, dann war das fast nur im Rahmen einer Kur möglich, zumindest als normaler Erdenbürger, der nicht quasi im politischen oder sportlichen Zusammenhang irgendwie unterwegs war. Das heißt, dieser Neid auf die Tante, der hat mich motiviert. Und zum anderen die Geschichte Jugoslawiens, dass so viel Völkerstaat von einem sozialistischen Despoten, einem Diktator, nichts anderes war er, quasi 40 Jahre angeführt oder fast 40 Jahre angeführt wurde und man dort das Experiment versuchte, ein sozialistisches Land aufzubauen mit verschiedenen Religionen, Ethnien. Das unglaublich faszinierend, kaum vorstellbar, wie das mit auch unterschiedlichen, zumindest teilweise unterschiedlichen Sprachen funktionieren sollte. Und dann natürlich auch ganz, ganz wichtig für mich, die Partisanengeschichte. Die jugoslawischen Partisanen, angeführt von Tito, die im Zweiten Weltkrieg gegen italienische, deutsche Faschisten gekämpft haben. Und wir in dieser kleinen DDR natürlich sehr doll mit allen möglichen Partisanengeschichten torpediert wurden. Meistens mit sowjetischen Partisanengeschichten, aber hin und wieder schmuggelte sich auch mal eine jugoslawische Partisanengeschichte ein. Und ich hatte ein Comic, der zwar in Italienisch war, der hieß Walter befreit Sarajevo, wo es darum geht, wie so eine Partisanengruppe in Sarajevo Widerstand gegen die Deutschen leistet zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Also der nächste wichtige Punkt, der mich immer wieder auf dieses Land zurückgebracht hat. Und dann, als ich 1984 ausreiste, war es für mich ganz, ganz wichtig, bestimmte Orte oder Länder zu besuchen. Es dauerte relativ lange, bis Jugoslawien dran war. Es dauerte 4 Jahre, bis ich dann endlich 1988 durch dieses Land und über den Autoput nach Griechenland gereist bin.
Du hast dann deine erste Reise gemacht. Du hast ja auch schon ein Buch geschrieben zu Jugoslawien nicht, aber zum Balkan und der Fußballkultur dort. Ist das eine Zwangsläufigkeit gewesen, die sich daraus ergeben hat aus dieser Reise, dass du dann am Fußball dort auch ein Stück weit hängen geblieben bist?
Nee, das war eine Geschichte, diese Reise, von der ich jetzt gerade berichtet habe, die mich runtergeführt hat, das war 1988, da war ich quasi zarte 25. Das war eine Phase meiner Entwicklung, wo ich mich schwer vom Fußball entfernt hatte. Ich bin zwar ab und zu mal, also wohnte in West-Berlin, bin ab und zu mal zu Blau-Weiß 90 gegangen, selten zu Hertha. Aber der Fußball in den 80er Jahren war eine Veranstaltung von Hooligans, Gestörten, Halbnazis oder Ganznazis, wo ich mich nicht besonders wohlgefühlt habe. Und ich habe dann also natürlich immer noch die FUVO aus Weimar zugeschickt bekommen von meinen Eltern, aber war vom Fußball ein bisschen weg. Und die Reise, die ich dort runtergeführt habe mit meiner damaligen Freundin, die hatte gar nichts mit Fußball zu tun. Wir sind auch nur durch Jugoslawien durchgefahren. Aber das halt von, also ab Graz, und in diesem wunderschönen Autoputt entlang gefahren. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Die älteren Menschen werden das noch wissen, was es war. Das ist so eine Autobahn, die fast ganz durch ganz Jugoslawien führte. Es war eine Transitverbindung, die hauptsächlich für griechische und türkische Gastarbeiter gebaut wurde. Aber auch für jugoslawische Gastarbeiter natürlich, weil die ja auch nach dem Gastarbeiterabkommen mit der Bundesrepublik Ausland arbeiten durften. Und die Straße hat halt relativ schnell durch diesen Balkan geführt, der doch teilweise sehr gebirgig ist, wo es viele, viele Brücken zu überwinden gab, Flüsse. Und da war das die legendäre Straße, die quasi alle gefahren sind, die also weiter runter nach Griechenland und in die Türkei wollten. Und der hieß deswegen Autoputt, weil, also einerseits ist das die offizielle Bezeichnung sogar gewesen, also Puttstraße für, aber die cleveren oder findigen Befahrenden dieser Route haben das dann auch ganz schnell umgemunzt, weil der halt in einem relativ schlechten Zustand war, zumindest nicht vergleichbar mit dem westeuropäischen Standard, den man so gewohnt war als Autofahrer. Und außerdem war der auch, also da war zum Beispiel in den Teilen, die als zivilisiert in Anführungsstrichen galten, also der kroatische Teil, beziehungsweise am Anfang fährt man ja nach Slowenien rein, dann kommt ein Stück Kroatien und dann Serbien, der war in einem sehr, sehr guten Zustand, da war die Straße teilweise dreispurig, vierspurig und zwar eine richtige Autobahn. Aber umso tiefer man kam, also dann nach Belgrad, begann sie immer schlechter zu werden und besonders in Mazedonien und in Montenegro, der Teil, war sie dann also in einem richtig miesen Zustand und was erschwerend dazu kam, war, dass dann die diversen Völkerscharen, die diese Region bewohnten, auch dazu neigten, diese Straße als Abkürzung für alles Mögliche zu benutzen. Das heißt, man hatte da auch gleichzeitig Fußgänger, Fahrradfahrer, man hat unglaublich viele Esels und Pferdekarren, also zumindest, ich rede jetzt von 80er Jahren, was das Ganze wahnsinnig bunt und schräg gemacht hat. Die war kaputt, schmutzig, es standen, wenn man nachts irgendwo anhielt, dann wurde man von einer Horde Prostituierte überfallen, die zumeist Roma waren. Und dann gab es ganz elige Behausungen. Man konnte wunderbar schräge Sachen zu sich nehmen. Es war wirklich für mich war es ein tolles Abenteuer. Ich kannte Westeuropa. Ich bin 5 Jahre durch Westeuropa gereist und habe mir das angeschaut. Aber dann habe ich plötzlich wieder diesen alten Ostgeruch in mir drin gehabt, so nach Schweiß, billigen Bier. Also all diese Gerüche, die man als Fußballfan liebt, die man, wenn man nach dem in den Stadion nachgiert, das habe ich dann plötzlich da wieder gerochen und ich dachte, wow, ich wusste gar nicht mehr, wie dieses Elend riecht, wie dieser Schmutz, wie schmutzig dieser Schmutz sein kann, wie herrlich. Und war also dann wirklich sehr, sehr begeistert von dieser Straße. Wir haben dann da irgendwie 1,5 Tage gebraucht. Ich habe dann noch sehr getrödelt, aber teilweise bin ich auch gefahren wie ein Henker. Gut, ich war ein junger Mensch. Und es gab natürlich auch keine mehr, also ab einem bestimmten Zeitpunkt waren Fahrbahnmarkierungen eigentlich nicht mehr vorhanden. Nachts konnte man da auch nicht gar nicht lang fahren, weil die Schlaglöcher ganz schön groß waren. Und die kamen halt ständig irgendwelche Gefährte entgegen an deiner Seite. Es war also wirklich ganz, ganz großartig. Gut, jedenfalls, das war für mich so eine der schönsten Touren, die ich als Autofahrer unternehmen konnte. Und dann bin ich in den 90er Jahren sehr häufig an die Adria gefahren mit meiner Freundin, unserem Sohn. Also ich habe die Adriaküste lieben gelernt, Istrien, später auch so ein bisschen Montenegro. Also habe mir alles angeschaut, fand das viel, viel interessanter, spannender. Die Leute waren auch viel aufgeschlossener als jeder Franzose oder Italiener, den ich am Meer getroffen habe und habe dann auch mal so ein bisschen nach Fußball geschaut, habe aber da noch keine großen Spiele gesehen. Das habe ich dann zum ersten Mal tatsächlich in den frühen 2000ern gemacht, als ich mit einer Gruppe Sachsen, die zur Hälfte zu Lufthansa Ultra gehörten, tatsächlich nach Sarajevo und Belgrad zu den jeweiligen Derbys gefahren bin. Das war für mich ein wunderbares Fußballabenteuer, wie man das besser nicht erleben konnte. Also da wurde dann plötzlich meine Liebe zum Balkanfußball wach, beziehungsweise zum Ex-Jugoslawischen. Das hat auch wiederum sehr, sehr viel mit Partisan und Roter Stern Belgrad zu tun, beziehungsweise auch mit Arkan, wo wir jetzt gleich zum ersten Mal auf meinen Namensgeber komme.
Also ne, du hast jetzt erzählt, wie sehr dich Jugoslawien, also wie dir es gefallen hat und ja, du dort öfters dann warst. Aber warum oder wie bist du überhaupt auf Arkan gestoßen? Ich gestehe, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht dabei. Ich habe von dem Mann vor deinem Buch nicht wirklich viel gewusst, habe dann natürlich festgestellt, dass YouTube voll ist mit dem Mann und seinen Geschichten, dass man sich da ganz viel angucken kann zu. Also du beschreibst ja auch im Buch, wie schön berühmt der ist. Wie bist du auf den gestoßen?
Also wir waren aus dem, also das Derby, was jetzt zuerst sagen wir, das zwischen Olympia, gibt es heute gar nicht mehr, Sarajevo und Slavia Sarajevo. Das eine ist ein muslimischer Verein gewesen, Olympia, der in einem der alten Olympiastadien Sarajevo spielte gegen Slavia. Das ist ein Verein der serbischen Minderheit. Also das heißt, der gehört auch zur Republik Srpska in Bosnien. Und da waren überhaupt keine Zuschauer. Es war irgendwie nachmittags und es war ein entspanntes Spielchen. Allerdings lag das Stadion unweit der Sniper Alley. Das ist diese Straße, die auch noch ausgerechnet nach Tito benannt ist, die zumindest in Teilen, wo sehr, sehr viele Bosniaken erschossen wurden von serbischen Snipern, also Scharfschützen, wenn sie die Straße überqueren wollten, um also Dinge des das einkaufen wollten, Verwandte besuchen und so weiter. Ja. Und das wusste ich natürlich, weil ich mich mit dem jugoslawischen Krieg, mit den Jugoslawienkriegen schon immer stark beschäftigt hatte, eben wegen meines Interesses für Jugoslawien. Und dann sind wir zum nächsten Spiel gegangen. Das war dann Selecnica Sarajevo gegen FK Sarajevo bei FK im ehemaligen Olympiastadion, also im wichtigsten Stadion. Die Olympischen Spiele fanden in den 80er Jahren in Jugoslawien in Sarajevo statt, die Winterspiele. Und das war schon wirklich toll. Also ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Balkan warst, aber jeder, der auf dem Balkan Fußball erlebt hat, der ist von dieser Leidenschaft, die Leute dort mitbringen. Also wenn man sich dorthin traut, sich das und da auch dabei sein möchte, weil es ist halt sehr maskulin, ist sehr laut, ist grob. In bestimmten Regionen hasst man die Deutschen sehr, insbesondere in Serbien. Und das ist halt nichts für nicht jedermanns Sache. Man braucht eigentlich auch mal Einheimische, mit denen man da hingeht, weil ansonsten kann man sich da sehr verloren vorkommen. Gut, die hatten wir da, weil Dynamo Dresden ist jetzt nicht unbedingt mein Verein, also keine Angst. Aber gut, die gehörten halt dazu, die Buben. Und dann haben wir da, müssen wir sofort von FK Sarajevo quasi, wir hatten ein bisschen mit denen zu tun, die haben uns dann erstmal eingeladen. Also sehr gastfreundschaftlich, ja. Und dann habe ich halt dieses Derby gesehen zwischen diesen beiden muslimischen Mannschaften. Und dann sind wir am nächsten Tag weiter nach Serbien. Und da hat man einen Tag Pause, weil das Vecici Derby, das ewige Derby zwischen Roter Stern und Partisan, fand also erst am übernächsten Tag statt. Und ich war halt mit Fußballwahnsinnigen zusammen, die dann auch nicht unbedingt, also die scannen die Stadt ab nach, wo gibt's Kneipen, wo man Fans treffen kann, wo kann man Klamotten kaufen, wo gibt's irgendwie Subkultur, wo sind die Spiele, aber alles andere, also die Kultur, also das, was die Städte ausmacht, interessiert sie null. Du kennst sicher auch so eine Leute. Eigentlich furchtbare Menschen, ja. Aber in dem Fall genau das Richtige, weil sie mit ihrem Fachwissen mich anzünden konnten. Und wir dann tatsächlich an diesem ersten Tag zu einem Frauenländerspiel, das war ein Europameisterschaftsqualifikationsspiel zwischen Serbien und Finnland gegangen sind. Da waren quasi, also der Frauenfußball ist schon relativ lange her, hat zu der Zeit niemand interessiert in Serbien. Und es waren wenig Zuschauer da. Aber das Gute für mich war, dass es in dem alten Obedic-Stadion stattfand. Das heißt, das Obedic-Stadion war der Verein, der Arkan gehörte, den er selbst aufgekauft hat und mit seinem Geld, seinem illegal erworbenen Geld groß gemacht hat und mit dem er 1999 gegen Bayern München sehr knapp in der Champions-Qualifikation scheiterte. Ost Lothar Matthäus hat ihn fachgerecht zerlegt beim Rückspiel in München, dem Verein und so, dass sie nicht sich qualifizierten konnten für die Champions League, was für Arkan ein herber Rückschlag war. Allerdings hat er da auch nur noch 1,5 Jahre zu leben gehabt. Er hatte auch schon quasi dadurch, dass er gesucht wurde vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag, hat er schon Einreiseverbot für Deutschland, beziehungsweise wäre sofort verhaftet worden und nach Den Haag ausgeliefert. Das heißt, er war da nicht da, er hat seine Frau geschickt, die Schlagersängerin Setsa. Können wir später nochmal dazukommen. Und okay, wir waren in diesem Stadion, das wusste ich aber erst zu dem Zeitpunkt noch nicht weg. Wir waren in diesem Stadion und da standen wir davor und haben Blechcevica gegessen. Das ist so eine Art Burger, nur in 1000-mal besser, also 1000-mal besser schmeckend als jeden Burger, den man sonst verkaufen kann.
Okay.
So eine kleine Bude, die war quasi so im Stadion eingebaut, also so eine kleine Nische und plötzlich sah ich das so direkt daneben ein quasi um die ganze Stadionmauer gehendes, so ein reliefähnliches Gebilde. Und zwar wurde auf diesem Relief, das war quasi von Fans, sagt man nicht, eingeritzt, danach bespült, allerdings jetzt zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, fing es schon leicht an zu verblassen, sah man so einen Typ mit so einem Barett in einer Chetnik-Uniform und dann sah man Fußballspieler und Menschen mit Kalaschnikow. Und ich habe dann meinen Begleiter gefragt, Markus Stapka, auch bekannt als Oberleitner, ein legendärer Hopper, der auch besonders für Balkan sich interessiert und auch Partisan-Wahnsinniger ist. Wer das denn sein? Und meinte, das ist doch im breitesten Sektor, das ist der alte Arkan, der alte Chetnik, der alte Halsabschneider. Und ich dachte, okay, Chetnik, Halsabschneider. Und dann fiel mir irgendwie, es schießt mir wie den Schuppen von den Augen. Ich kannte natürlich die Geschichte der serbischen Garde, auch Tiger genannt, die, es war eine paramilitärische Einheit, die von Arkan angeführt wurde und die im Jugoslawienkrieg, insbesondere in den ersten beiden Etappen im Bosnienkrieg und im Krieg in Kroatien eine große, also eine widerliche Rolle gespielt haben. Und dann wurde quasi auf diesem reliefähnlichen Gebilde, was übrigens letztes Jahr, vor 2 Jahren noch da war, also unbedingt anschauen, Obelić-Stadion, wurde quasi die Geschichte des Vereins, man muss dazu wissen, dass Obelić einer von der serbischen Säulenheiligen ist, der im Krieg gegen die Türken quasi sein Leben opferte, um die heilige serbische Nation zu retten. Und nachdem ist dieser Fußballverein benannt, was natürlich auch ein stark nationalistisches Gepräge hat, weil Arkan zu der Zeit, als er diesen Verein gegründet hat, beziehungsweise sich besorgt, muss man sagen, das trifft so richtig, auch mit dem Einsatz von Waffen und sehr viel Geld, hat er auch gleichzeitig eine ultranationalistische, man kann sagen, eine faschistische Partei gegründet, die radikale Partei, serbische Partei, die also auch sogar im Parlament vertreten war. Und da hat natürlich für ihn, der schon immer eine starke Affinität zum Fußball passte, hatte dieser Verein wunderbar gepasst. Also da habe ich quasi bin ich zum ersten Mal in Serbien bewusst mit Arkan konfrontiert worden.
Ist das der Auslöser gewesen, dass du dir gedacht hast, ich muss mich tiefer mit dem Typen beschäftigen?
Genau, das war dann die Idee. Ich habe dann auch für Freunde, kann man auch noch nachlesen, wenn man das zu Hause in seiner Sammlung hat, ich glaube sogar im Internet, aber da kostet es was, eine Reportage geschrieben. Damals habe ich noch für Freunde geschrieben, ist eben auch schon lange her. Und habe dieses Derby beschrieben, beziehungsweise auch noch gleich das Derby in Sarajevo mit, weil das alles gesprengt hat, was ich jemals an Irrsinn im Fußball erlebt habe. Das fand im Herbst statt, es war schon ein bisschen kühl, und zwar im Maracana, das ist der Spitzname des Stadions vor Roter Stern. Es war ausverkauft, das bedeutete in dem Fall, dass da, also ich sage jetzt mal 8000 Partisan-Fans da waren und ca. 40.000 Roter Stern-Fans. Das kann man zu diesem Zeitpunkt, konnte man das nie so genau bemessen, da waren die Zuschauerzahlen waren immer Schätzungen, weil wenn man quasi in das Stadion gegangen ist und man hat nicht seine Karte ganz doll festgehalten, dann wurde die am Eingang einen abgenommen, die wurde auch nicht abgerissen, die wurde dann einfach abgenommen. Und dann haben sie die Karten gesammelt und sind raus und haben sie weiterverkauft. Also das war quasi das Mittel für die Einlasskräfte, um überhaupt an Geld zu kommen. Und das war ein lukratives Geschäft, hat mir natürlich sofort gefallen, wie sie das da veranstaltet haben, weil es einfach wild, krank und gefährlich war. Und dann kamen wir rein, haben uns dann in der Nähe der Partisanenfans aber auf die neutrale Tribüne gestellt. Alle hatten noch sehr viel Angst, wir sollten allein reingehen, nicht Deutsch, uns nur Englisch reden, keinen ansprechen. Nicht nach Fußball aussehen. Ich fand das ein bisschen albern, weil ich die 90er Jahre mit Hooligan-Schlägereien kannte und da auch selbst mir nichts gefallen habe lassen, wenn ich angegriffen wurde. Und deswegen fiel mir das jetzt nicht so extrem. Okay, aber die jungen Leute hatten alle Schiss. Und dann begann dieses Spiel. Das war ein einziges, es war, also Fußball, ich weiß nicht, wie oft ich da hingeschaut habe, vielleicht 10 Minuten. Ich habe mir nur die Ränge angeschaut. Das Spiel war 4-mal unterbrochen. Es ging gefühlt 3 Stunden. Weil einfach ständig das alles vom Nebel eingehüllt war, die Gesänge, der Krawall und Remi-Demis war vom Allerfeinsten. Irgendwann fingen Partisanen an, die hatten alle Doppelhalter mit riesige Feuer zu errichten. Und die haben dann quasi im Stadion von Maracana, also so 6 oder 7 Feuer entfacht, die wo Meter hoch, die Flammen da oben züngelten, alles verkohlt, was nicht ging. Die tanzten halb nackt. Es fing dann auch noch an zu regnen, wunderbar. Es war wirklich das reinste Chaos. Fußball wurde auch gespielt, es ging wie immer fast immer unentschieden aus, wobei in letzter Zeit gewinnt fast nur noch Roter Stern. Früher ging es irgendwie unentschieden aus, als ob es die Absprache gab, damit die Leute halbwegs zivil aus dem Stadion gehen, nicht noch die Stadt danach im Anschluss niederbrennen, dass man irgendwie sich auf unentschieden geeinigt hat. Aber das war so wild, krank, gestört, dazu diese Gesänge, 99% Männer, dass ich dachte, wow, was ist das denn? Wo bist du denn hingeraten? Das ist doch, hat doch mit Fußball überhaupt nichts mehr zu tun. Oder doch vielleicht gerade. Oder ist eben eine besondere Form von Fankultur. Und da habe ich gewusst, als ich dort war, das war eben das war Anfang der 2000er, dass ich da unbedingt über dieses Land ein Buchwerk machen möchte, wo ich quasi über den Fußball versuche, dieses Ex-Jugoslawien zu erklären, was das heißt auch Fußballpolitik im postjugoslawischen Raum. Und das war halt so der Punkt, wo ich dann wahnsinnig Lust drauf hatte. Das hat dann noch so 6, 7, 8, 9, 10 Jahre gedauert, bis ich dann jemand gefunden habe, der es bezahlt hat. Es musste natürlich da auch eine bestimmte Forschungsreise rein. Es mussten alle Länder mussten besucht werden. Sie haben wahnsinnig viele Leute interviewt. Und das haben wir dann, den Partner haben wir dann mit der Bundeszentrale für politische Bildung gefunden, die das Buchprojekt bezahlt hat, auch sehr viel, sehr gut bezahlt hat. Dass es uns dann ermöglicht hat, dann über einen Zeitraum von 3 Jahren immer wieder drunter zu fahren, Spiele zu besuchen, Menschen zu treffen. Und da hat natürlich dann Arkan auch schon eine große Rolle gespielt. Das heißt, ich habe dann auch immer wieder die Personen, die ich während der Reisen getroffen habe, nach Arkan gefragt. Das kann man dann auch in einem anderen Buch schon so ein bisschen nachlesen. Und ich habe aber natürlich im Traum mir nicht vorstellen können, dass mir jemand ein Buch bezahlt, wo ich mich ausschließlich mit der Figur Arkan beschäftige, im bürgerlichen neben Sekunde Rasnatovic. Und da kam der von dir erwähnte Pate von Neuruppin plötzlich ins Spiel, wo ich anfing, so ein bisschen eben mich aus der Subkultur in eine andere Richtung zu bewegen, nämlich mit dem Bösen zu beschäftigen. Ja, mit dem Bösen, was uns alle bestimmt. Es gibt, wenn man, da braucht man nur die Fernsehzeitung aufmachen, um nachschauen, was so im bürgerlichen, im normalen deutschen Fernsehen abends läuft. 80% Krimis. Das heißt, die Leute sind wahnsinnig an Sex und Crime interessiert. Und ich hatte dann irgendwann, gab es für mich eine Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, über eine Koks-Gang aus Neuruppin was zu machen, die auch zum Fußball gegangen sind. Das war dann, also Fußball spielt auch eine Rolle. Die waren natürlich dann logischerweise BFC-Fans. Und dann habe ich da mit denen gesprochen und ich fand das dann so spannend, weil ich darüber die 90er Jahre aus der Täterperspektive, also nicht die Baseballschlägerjahre, ich bin der arme Gymnasiast der von Nazis, was natürlich auch schlimm und richtig ist, diese Bücher zu machen, aber ich wollte die Perspektive der anderen, der Leute beschreiben, die quasi für diese Unruhen zuständig waren. Und habe dann den Paten von Neuruppin geschrieben, ein Buch in Oral History. Das heißt, das ist alles wahr, was da drin steht, zumindest nach dem Dafürhalten der Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Und das ist ein Bestseller geworden. Und wenn man ein Bestseller-Autor ist, dieses Gefühl kannte ich vorher nicht, du musst erst versächtig werden, dann kann man die Narrenkappe sich aufsetzen und kann alles möglichen Unfug vorschlagen. Und weil der Verlag ja möchte, dass man wieder dem Verlag sehr viel Geld bringt, also Bestseller heißt einfach eine große Aufmerksamkeit und einen großen Verdienst für den Verlag und alles, was mit dranhängt, sodass ich dann meinen Agenten gesagt habe, okay, ich schlage dir jetzt ein Buch vor über den Prenzlauer Berg. Das ist das Buch, was ich jetzt gerade schreibe über Bert Papenfuß. Geht es um die Subkultur des literarischen und künstlerischen Prenzlauer Berges in den 70ern bis in die 90er Jahre rein. Das schreibe ich jetzt gerade. Ich wusste, dass der Verlag das wollte. Aber ich habe gesagt, okay, ihr kriegt das Buch, aber ich will auch eins über Arkan machen. Boah, Arkan, dieser Verbrecher, wen interessiert denn Jugoslawien oder Serbien? Nö, muss das denn sein? Na, mein Agent war auch nicht gerade begeistert, aber ich habe gesagt, doch, ich will. Ich befinde mich jetzt in einem Alter, wo ich niemandem was beweisen muss. Ich weiß, dass ich was kann und ich habe Bock darauf. Ich schreibe euch das Buch über Papenfuß, wo ich jetzt im Moment gerade richtig drin bin. Es kommt nächstes Jahr im Frühjahr raus. Aber ich will auch eins über Arkan machen. Ah, irgendwann haben sie gesagt, okay, aber du kriegst nicht so einen hohen Vorschuss. Gut, ich dachte, oh, fickt euch, ja, dann kriege ich ja nicht so einen hohen Vorschuss und habe meiner Agentin gesagt, er soll den Papenfuß-Vorschuss erhöhen und beim AK ein bisschen runtergehen, damit der Verlag das Gefühl hat, okay, ja, nein, so stimmt nicht. Aber der Verlag war schon dann auch gut drauf, also der Verleger Tom Krause hat sich dann doch für die Idee erdammt. Und so kam es dann dazu, sich also bei Tropen, ja, alias Klett-Cotta, also Tropen ist ein Imprint von Klett-Cotta, also gehört zum Konzern Klett-Cotta, das Buch machen konnte und auch noch dafür bezahlt wurde.
Wie bist du, also wenn man das Buch liest, also es ist also erschlagend, ehrlich gesagt. Das hinterlässt mich noch mit ganz, ganz vielen Gedanken. Wie bist du an die Recherche rangegangen? Also du hast ja eben schon erzählt, wie wahnsinnig da so ein Derby-Besuch ist und dass man da auch besser vielleicht ein bisschen vorsichtig ist, wenn man in die Regionen reist. Du erzählst da ja eine Geschichte, wo du in irgendeinem Café sitzt und dann sitzt dir einer gegenüber, der dann erstmal Geld von dir will, was du ihm erklärst, was er nicht kriegen wird von dir. Und diese Szene, ich stelle mir das schon ziemlich düster vor und ich, ehrlich gestanden, ich hätte ordentlich Schiss gehabt in der Situation. Was hat dich, kannst du mir so ein bisschen erzählen, wie du da losgezogen bist, wie du da rumgereist bist und wie die Erfahrungen da so waren mit diesen Leuten?
Also ich habe ja in meinen Büchern, die ich vorher allein oder mit meiner Freundin Arndt oder anderen Leuten gemacht habe, schon sehr viel mit Subkultur zu tun gehabt. Das heißt, ich habe über ostdeutsche Hooligans geschrieben, über Punks, Ultras und hatte immer sehr viel mit so geschlossenen, in Anführungsstrichen, Gesellschaften zu tun. Das heißt, die ähneln sich ja alle, die Codes ähnen sich, die haben alle immer was von einer kleinen Räuberbande und die Chefs nehmen sich alle immer besonders wichtig. Und
aber die wenigsten haben Leute gekillt.
Genau, die wenigsten haben Leute gekillt, das stimmt. Da unten war es ein bisschen, es ist natürlich ein anderer Mensch, also an Arkan oder an Seko Asnatovic hängt sicher das Blut von, schwer zu sagen, wie viel er selbst umgebracht hat, aber für, er ist auf jeden Fall für sehr, sehr viele Morde zuständig. Das geht dann schon ins Vierstellige und oder sogar noch höher. Ja, das, aber ich hatte halt eine bestimmte Erfahrung. Also dann hatte, war ich eben mit meiner Freundin Anne ja vorher unterwegs, fast drei Jahre auf dem, also in Ex-Jugoslawien und habe da schon sehr viel mit quasi, also das Buch, was wir davor gemacht haben, da haben wir auch investigative Journalisten gesprochen, Soziologen, Philosophen, Fußballfans, Künstler, Filmemacher, also Leute, die sich mit dem Umfeld des Fußballs künstlerisch, als Wissenschaftler oder eben als Fans beschäftigt haben, beziehungsweise ihre ganze Zeit dem Fußball widmeten. Das heißt, ich kannte eine bestimmte Anzahl von Leuten. Ich hatte schon in Belgrad und auch in Kroatien und auch in Slowenien Journalisten kennengelernt, die sich auch mit Arkan beschäftigt hatten, dazu Aufsätze geschrieben haben. Und ich konnte also auf ein bestimmtes Netzwerk zurückgreifen. Und wenn man einmal dort unten ist, und das ist auch ein Land, wo sich quasi, wo sich deutsche Journalisten oder Menschen oder schreibende Menschen nicht oft frei bewegen und geschweige denn hinbegeben. Sie schreiben vielleicht darüber, aber die wenigsten von denen fahren natürlich runter. Das heißt, es gab da immer eine sehr, sehr große Herzlichkeit unter schreibenden Kollegen und Kolleginnen, die mich aufgenommen haben und die mir weitere Kontakte vermittelt haben. Und ich hatte halt so einen bestimmten Kodex oder Regeln, die ich schon immer hatte, also auch bei den Punks-Hooligans und so weiter, dass wenn ich mit den Leuten rede, dann müssen sie das freiwillig machen. Also Geld gibt's nicht. Wer keinen Bock hat, der lässt es. Damit sieht man auch diese ganzen Spinner aus, Trittbrettfahrer, die einem, gerade wenn man sich die Arkan-Filme bei YouTube anschaut im Internet, dann sieht man, was da für Vögel ihren Senf zum Besten geben, die natürlich einfach nur einen schnellen Dollar machen wollen und dann dir einen vom Pferd, vom Esel, vom Schweinepriester erzählen. Aber ich wollte Leute haben, denen das wirklich ein Bedürfnis war oder ist, darüber zu sprechen, die dabei gewesen sind, die vielleicht auch Reue empfinden oder es geil finden nach wie vor. Also die Beweggründe, warum dann jemand darüber spricht, die sind sehr unterschiedlich. Ich habe natürlich auch mit Opfern gesprochen, wie mit Tätern. Aber die Bedingung war halt kein Geld. Und das kannte ich schon vom letzten Buch. Wenn auf dem Balkan jemand sagt, er will kein Geld haben, dann heißt er längst nicht, dass, wenn er vor dir sitzt, er dann doch Geld haben will. Das heißt, man muss dann halt einfach cool bleiben vor Ort, ja, und mit Steinen an Mine hart vor sich hingucken und freundlich bleiben, aber dann halt damit drohen, dass man geht. Und irgendwann lenkt dann der, also zumindest bei dem Arkan-Buch war es so, dass es mir wirklich nur ein einziges Mal dann noch jemand Ärger bereitete. Aber da ich ja auch mit einem Übersetzer vor Ort war, ein Freund, der mir da sehr stark geholfen hat, der Serb-Kroate ist, der perfekt Deutsch, Englisch, also alle Sprachen der Welt spricht, der auch selber Fußballfan ist, Partisan-Fan, also der auch mit solchen Leuten umgehen kann, der mit Kriminellen umgehen kann, weil er halt Serb ist und weiß, dass es letztendlich nie so heiß gekocht wird und am Ende hilft dann letztendlich der Erzengel Gabriel, wenn es nicht mehr weitergeht. Und das hat dann also einfach auch gut funktioniert, dass ich mit den Leuten klarkam, die haben das auch respektiert, dass ich überhaupt mich ihnen gewidmet, bis ich da hingekommen bin, dass ich dann vor ihnen saß, wie zum Beispiel bei diesem einen Typen, den du jetzt meinst, das war ein ehemaliger Offizier der serbischen Garde. Ein wirklich widerlicher Mensch, finde ich zumindest, also was er da erzählt. Aber er war für mich wahnsinnig wichtig, weil er quasi die Innenperspektive, er hat auch noch so ein paar andere Gewehrsmänner, aber er hat, dadurch, dass er auch eine bestimmte Intelligenz verfügt, noch lebt und sich noch nicht das Hirn weggesoffen oder weggekokst hat, auch gut darüber erzählen konnte. Und das war für mich halt ein wichtiger Punkt. Und solche Leute braucht man oder brauchte ich für dieses Projekt, weil ich ja nichts von dem selbst erlebt habe, außer die paar Begegnungen da unten und davon abhängig war, dass, was mir Gewehrsmänner und Gewehrsfrauen erzählt haben. Ich habe sehr, sehr viele Polizeiakten recherchiert, weil dieser Arkan dann ja auch nach Westeuropa gegangen ist, in den 70er Jahren schon die Jugomafia mit aufgebaut hat, sein Geld damit verdient hat, Juweliere und Banken zu überfallen, sehr erfolgreich, 7-mal aus dem Gefängnis abgehauen. Also das heißt, bevor er ein Nationalistenführer gewesen ist und die Fußballfans von Roter Stern Belgrad für den Jugoslawienkrieg rekrutiert hat, war er Gangster, nichts, also ein sehr erfolgreicher Gangster, auch manche sagen Gentleman-Gangster, hat angeblich Blumen hinterlassen. Gut, das hat mir auch eine Frau bestätigt, eine Schwedin, die von ihm überfallen wurde in der Bank. Aber das heißt, ich habe dann so eine riesige Recherche, ich habe ein Jahr nur recherchiert oder noch länger und habe alles zusammengetragen, was man über ihn finden kann und hatte da auch, es gab gute Begegnungen, zum Beispiel die Schweizer Polizeibehörden, die holländischen, die skandinavischen, die waren sehr entgegenkommend. In Deutschland war es schwierig, weil man muss dazu sagen, dass Arkan dann auch noch ein weiteres Hobby entwickelt hat. Er hat sich nämlich dem jugoslawischen Geheimdienst als Auftragsmörder verdingt, was auch was mit seiner Familiengeschichte zu tun hat, aber das müsst ihr dann nachlesen, wie es dann zu diesen Kontakten kam. Jedenfalls hat er da auch in Deutschland Regimegegner erschossen, also für den jugoslawischen Geheimdienst. Und das hatte für ihn den Vorteil, dass sie ihm bei diversen Gefängnisausbrüchen geholfen haben, weil dann irgendwie doch immer aus irgendeiner Ecke eine Pistole ihm zuflog. Oder man dann von außen, gab es immer Leute, die ihm also rausgeholfen haben. Das heißt, das ist, also das Buch ist eine Mischung aus vielem.
Vor allen Dingen, mir fällt es immer schwer, mir Sätze zu merken oder Leute nachher zu zitieren, wenn ich Dinge gelesen habe. Bei dir ist mir ein Satz ins Hirn eingebrannt. Wahrscheinlich, weil er auch genau von dir kommt, nämlich Geheimdienste sind nicht dazu da, um das Volk zu schützen, seinen Apparat oder den Staat zu schützen. Dieses, alles das, was du da jetzt gerade erzählt und beschrieben hast, dieses Jugoslawien, wie das funktioniert hat, das ist ja, ne, das hat ja mit Sozialismus irgendwie gefühlt in meiner Welt. Also wenn ich ja so lese, das Buch, tun sich da Abgründe auf. War dir das vorher klar, bevor du angefangen hast, über Akan zu recherchieren, dass Jugoslawien so krank, so kaputt ist?
Na, ich bin ja gelernter DDR-Bürger. Insofern ist mir kein Geheimdienst fremd. Ich habe selbst unter der Knute der Stadtsicherheit leiden müssen, hatte mit denen viel zu tun, weil ich schon im zarten Alter von 16 in oppositionelle Kreise geraten bin. Und also viele meiner Freunde und ich selbst auch den Wehrdienst verweigert haben, Aufruf zum Wahlboykott heimlich organisiert haben in Weimar. Und das ist, was man heute Bürgerrechtler nennt, ohne dass ich mir das ans Revier hänge. Und ich sehe das auch nur als eine Episode in meinem Leben. Aber da hatte ich eben mit Geheimdiensten zu tun, wusste, was die mit Menschen machen. Ich kannte auch Menschen persönlich, die im Gefängnis der Stadtsicherheit sich das Leben genommen haben, weil sie den Druck nicht mehr ausgehalten haben. Ich kenne auch Leute, die mit 18 im Knast vergewaltigt wurden, weil sie eben Aufruf zum Wahlboykott verteilt haben und dann noch in Massenzellen gelandet sind, als sie verurteilt wurden und dort mit 25 Kriminellen als zarte Jungs unterwegs waren. Also das heißt, ich wusste, was Geheimdienste anstellen. Ich wusste, was Geheimdienste in Diktaturen anstellen. Geheimdienste sind auch in der Bundesrepublik keine besonders mitfühlenden und zarten Wesen, aber in einer Diktatur, wo sie noch mehr Möglichkeiten haben, Menschen zu foltern und egal ob physisch oder psychisch, können sie sich zu besonderer Blüte treiben. Und deswegen hat mich das jetzt nicht unbedingt gewundert. Mich hat auch nicht diese Korruptheit gewundert. Es wird ja dann auch beschrieben, also die Geheimdienste waren ja auch multiethnisch. Ja. Und wie schnell ist das zum Beispiel Kommunisten, die also gestern noch Kommunisten waren, meinetwegen aus Kroatien, dieser Fall, den ich da beschreibe, also kroatische Kommunisten, die innerhalb von 20 Minuten dann zu kroatischen Faschisten und Nationalisten geworden sind und alles vergessen haben, was sie 30 Jahre vorher ausgemacht hat, das war für mich so faszinierend, das wieder bestätigt zu sehen und wie tief in bestimmten Menschen das Böse sitzt, dass sie das gar nicht mehr als Böses begreifen, sondern dass es für sie quasi selbstverständlich ist, so zu handeln. Also das ganze Handeln von Akan war auch davon bestimmt, mit Gewalt andere zu dominieren, sie, wenn es sein musste, zu töten, um den höchstmöglichen Lust- und Machtgewinn zu erhalten und Millionär zu werden. Das war immer sein Ziel, das hat er sich vorgenommen. Obgleich er auch aus einer Funktionärsfamilie kam. Sein Vater war ein Partisan, wichtiger Partisan, hochdekorierter Partisanoffizier, der Pristina, die Hauptstadt des heutigen Kosovo, befreit hat.
Aber kannst, also, ne, wenn man das so wie du es geschrieben hast, liest sich sehr, als wäre der irgendwann nur noch im Rausch gewesen. Also als hätte er gar nichts mehr. Also der hat ja jedes Gefühl für eine Normalität komplett verloren, also in jeder Hinsicht. Kannst du irgendwo festmachen, wann das losgegangen ist bei dem? Wann das da irgendwie Klick gemacht hat in seinem Kopf? Oder ist das einfach nur so ein ganz langsames Entstehen und sich weiterentwickeln?
Also ein entscheidender Punkt für ihn, wie sehr häufig, ja. Also das, was uns in unserer Kindheit passiert, das prägt bei sehr vielen Menschen das Handeln. Insbesondere auch bei Jungs. Wenn Jungs in ihrer frühen Kindheit plötzlich den Vater verlieren oder die Mutter, ja, bei ihm war es halt der Vater. Wenn sie plötzlich spüren, dass die Familie nicht das, also man begreift ja als Kind die Familie als Hort, wo man geschützt wird, wo man alles machen kann. Die Eltern kümmern sich darum, dass Essen da ist, dass die Decke warm ist, dass der Teddy abends im Arm liegt und man ein gutes Leben hat. Wenn aber plötzlich von heute auf morgen diese ganze Gewissheit in sich zusammenfällt, weil das Kind mitbekommen hat, dass der Vater quasi eine andere Frau hatte, die Familie verlässt und dass alles, was ihn vorher behütet hat, plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr da ist, kann das bei bestimmten Kandidaten zu schweren physischen Schäden führen. Es passiert nicht bei jedem. Es gibt ja, also die BRD ist ja voll mit Scheidungskindern. Mhm. Müssen ja alle irgendwie gestörte Psychopathen werden. Das werden sie nicht. Aber bei dem kleinen Arkan hat das dazu geführt, dass er plötzlich das Gefühl hatte, dass er einsam auf dieser Welt ist. Dass er von dem Vorbild, er hat einen sehr strengen Vater gehabt, der ihn bei den größten Kleinigkeiten im Flur zusammengeschlagen hat. Das war eines der Hobbys des Vaters, den Jungen im Flur zu holen und ihm dann weil so lange zu prügeln, bis er gemerkt hat, dass wie die Welt funktioniert. Und trotzdem hat er den Vater geliebt und dann war er weg. Und das führte dann, das heißt die Vaterlosigkeit, also die Figur, die ihm wie beigebracht hat, wie es im Leben lang geht. Und zum anderen verloren sie die Wohnung, bestimmte Privilegien fielen weg, weil der Vater halt als hochdekorierter Offizier ein ganz anderes Leben geführt hat als eine geschiedene Frau, die seine Mutter war mit 3 Kindern, die irgendwelche billigen Jobs angenommen hat. Das heißt, er hat einfach gemerkt, dass sein Leben so nicht mehr funktionierte und dann ist er sehr schnell in so eine Jugendbanden, aber das darf mir jetzt nicht so hochhängen, es war einmal in Amerika, sondern es waren einfach Kids, die rumlungerten. Er wohnte in Belgrad mit seiner Familie relativ zentral, da gibt es einen wunderbaren Platz, den Taj Mahal, und dort tauchte er auf und hat dann schon im Alter von 8, 9 gelernt, wie man alten Omis die Handtasche stiehlt. Das heißt, er ist dann sehr schnell, obwohl er eigentlich auch ein schlauer Junge war, er hätte es auch schulisch packen können, aber er hat sich für den anderen Weg entschieden. Also das heißt, er ist sehr schnell ins kleinkriminelle Lager gewechselt, hat die Schule irgendwie nochmal durchgezogen, kam relativ früh auch schon mal ins Jugendgefängnis, Jugendstrafanstalten. Der Vater hat ihn dann immer so ein bisschen versucht zu helfen, der war noch da, ja, aber hat nicht mehr mit der Familie zusammengewohnt. Aber das hat dann alles nicht geklappt, er ist zum zweiten Mal in den Knast gekommen, noch minderjährig, und ist dann quasi nach diesem Gefängnisaufenthalt nach Italien abgehauen, um sich dort der Jugomafia anzuschließen. Das war dann schon in den sehr frühen 70ern. Also ich bin jetzt kein Hauptpsychologe, aber ich glaube, es ist einfach so frappierend zu sehen, dass der Verlust des Vaters immer eine große Rolle gespielt hat, und es gibt auch so ein paar Reflexionen von ihm in Interviews, dass er dem Vater immer gefallen wollte und letztendlich hat er auch dem Vater zuliebe sich als Auftragsmörder für den jugoslawischen Geheimdienst akquirieren lassen, weil er das Gefühl hatte, dass er quasi dem Vater was zurückgeben muss oder heimzahlen, dass er auch ein guter Patriot sein kann. So hat sich dann auch Nachdem das 20 Jahre verschüttet war, begann er dann plötzlich in den frühen 80ern mit Milosevic, der den Keim des Nationalismus in die Sozialistische Partei Jugoslawiens, Kommunistische Partei Jugoslawiens gesetzt hat, fing das bei ihm dann auch an, dass er plötzlich sich als Serbe empfunden hat, ja, obwohl es für ihn völlig wurscht war.
Lass uns mal noch ein bisschen auf den Fußballaspekt kommen, der deinem Buch ja dann durchaus doch eine Rolle spielt. Du beschreibst dieses legendäre Derby, was so als Anfangspunkt immer beschrieben wird, des Krieges. Wie wird es
du meinst das nicht das Derby, also sondern du meinst das Spiel zwischen Dynamo.
Zwischen Dynamo Zagreb und Roter Stern. Und genau, das hat 13. Mai 1990, genau. Und war das, also das wird ja wie gesagt immer so ein bisschen als der Ausgangspunkt beschrieben für diesen Krieg.
Das wird von Leuten beschrieben, die sich damit nicht beschäftigen. Ansonsten, wer mein Buch gelesen hat, der wird das nicht mehr als das sehen, weil letztendlich der Krieg aus einem Jahr später begann. Und das war quasi das letzte Meisterschaftsspiel der Saison 89-90. Und das war in Zagreb. Und Zagreb war Zweiter, Roter Stern Erster. Zagreb hätte nicht mehr Meister werden können, selbst wenn sie zu Hause gewonnen hätten. Also es gab da keine Möglichkeit mehr. Arkan war damals, er war zurück in Jugoslawien und er war bei Roter Stern beschäftigt als Sicherheitsbeauftragter, würde man heute ungefähr sagen. Das heißt, er hat, also sein Auftrag war für den, er wurde eingesetzt vom jugoslawischen Geheimdienst. Also das eigentliche Ziel war, Fußballfans zu rekrutieren für den kommenden Bürgerkrieg. Es war jedem klar, dass es da irgendwann knallen würde. Und Arkan, der ein Geheimdienstmann war, er war früher Killer des Geheimdienstes, stand immer noch auf der Gehaltsliste des Geheimdienstes, hatte auch pro forma einen Dienstgrad, was wenige Leute wussten. Und hat dann quasi für diesen Verein gearbeitet. Und die Spiele zwischen Also die Spiele der großen Belgrader Vereine, egal ob Partizan oder Roter Stern. Partizan war der Verein der JNA, der jugoslawischen Volksarmee. Roter Stern war Proforma ein Verein der Stadt, der kommunistischen Partei, der nicht vor allem der Zivilgesellschaft, also das heißt auch staatstragende Vereine. Und immer wenn die in Zagreb auftauchten, gegen Dynamo spielten oder andere große Spiele im Ausland gegen Hajduk Split oder Olympia Ljubljana, dann versammelte sich ab Ende der 80er jeder Nationalist, egal, also ist zu diesen Spielen gegangen, um den Feind zu beschimpfen, um sich über ihn lustig zu machen, um versuchen, im Schutze der Anonymität der Masse irgendwie ranzukommen und quasi einerseits sein Mütchen, sein nationalistisches Mütchen zu kühlen, andererseits aber auch, um an die Auswärtsfans zu kommen. Das war noch nicht lange so, dass es überhaupt auswärtsfahrende Fans gab in Jugoslawien. Es begann überhaupt erst Ende der 80er, dass Fans auswärts gefahren sind, zumindest in größeren Mengen, was auch immer zu lebensbedrohlichen Situationen führte, weil das letztendlich viel zu wenig waren. Also das heißt, meinetwegen sind dann 500 Serben oder 500 Kroaten in die jeweiligen Orte gefahren und das kostete der Polizei sehr einen hohen Aufwand, dafür zu sorgen, dass denn nichts geschah. Allerdings war die jugoslawische Polizei für ihre Brutalität berüchtigt. Das heißt, dass sie bei der größten Kleinigkeit einfach alles kurz im Kleinen, jeden verprügelt haben, einkassiert, tagelang weggesperrt, sodass selbst, die Stadien waren dann noch nicht die Hexenkessel von heute, sondern es ging schon relativ zivilisiert zu. Ja. Aber wir reden jetzt von 1990, das heißt, das war, also die nationalistischen Bestrebungen, es köchelte in ganz Jugoslawien, es gab eine wahnsinnige Arbeitslosigkeit, viele Leute hatten keinen Job und der Ausweg war für viele, die Eigenstaatlichkeit. Das heißt, wir kochen unser eigenes Süppchen und verlassen das Staatengebilde Jugoslawien. Und in dem Moment kam da also Roter Stern runter. Eigentlich war die Meisterschaft entschieden. Und Dynamo, damals gab es schon die Bad Blue Boys, die hooligans aktive Fanszene von Dynamo Zagreb. Die waren natürlich auch bestens darauf vorbereitet. Das heißt, sie hatten alles Mögliche schon verbuddelt und hatten aufgerufen, dass alle kommen sollten zu diesem Spiel, was dazu führte, dass auch sehr, sehr viele Auslandsjugos, die es schon immer gab, weil halt Jugoslawien eben Gastarbeiter nach Westeuropa schickte. Das heißt, bei diesen Spielen waren die Hälfte der Leute waren per se aus dem Ausland, also aus Westeuropa, weil sie sich auch die Flüge leisten konnten und. Die aber auch angezündet waren vom nationalistischen Gedanken und der Meinung waren, dass sie da immer was zurückgeben mussten. Das heißt, die kamen dann da alle zusammen und es gab schon im Vorfeld Auseinandersetzung, weil auch die Bullen bei jeder Kleinigkeit zugeschlagen haben. Also das ist kein Vergleich mit dem, was heute passiert. Es war wirklich, allein wenn da 10 Fußballfans schon irgendwo waren, irgendwas sagen, dann wurden sie weggesteckt, weil man hatte in einem sozialistischen Land, wurde das Zentrum nicht beschmutzt durch Gesänge. Alkohol war sowieso verboten in der Öffentlichkeit. Also das heißt, bei der größten Kleinigkeit hatten sie Handhabe, dich wegzupacken. Trotzdem waren dann ein paar tausend, also sehr viele Dynamo-Fans, aber auch nicht richtig viele. Und diverse Roter Stern-Fans, also die Lier, waren vor Ort. Und der Dynamo hatte schon ein bisschen herumgefeilt an diversen Schlössern. Und die haben dann schon, bevor das Spiel anfing, gab es Randale, Steine flogen. Das Spielfeld wurde gestürmt von Dynamo-Anhängern. Roter Stern hat sich gewehrt. Ja. Aber von denen gingen die Randale nicht aus. Es wurden nationalistische Sprüche gerufen. Eigentlich die Serben, bla bla bla. Und dann sind die Kroaten sind aufs Spielfeld und wollten die serbischen Spieler angreifen. Und auch den Schiedsrichter. Und dann ist quasi Bereitschaftspolizei gekommen. Und da kam es dann auch zu diesem berühmten Tritt von Sretko Boban, der einen Polizisten kung-fu-artig in bester Kantonalmanier versucht umzuhauen. Das wurde so interpretiert, dass der böse Polizist eigentlich den armen Fan schützen wollte, aber das stimmt nicht, weil die Fans das Ding überrollt haben und letztendlich die Bullen angegriffen haben. Ja. Und der Polizist Montenegrin hat ein bisschen zurückgeschlagen. Aber das war für viele Menschen so ein Fanal dafür, dass es jetzt losgehen kann. Wenn es schon so beim Fußball so öffentlich, wenn dieser berühmte Fußballer Sretko Boban, der dann nach Italien gegangen ist, wenn der quasi so einen Bullen treten kann, dann heißt das doch, dass jegliche staatliche Organisation verloren gegangen ist und dass sie jetzt endlich die Möglichkeit haben, loszuschlagen. Das wurde so unter vorgehaltener Hand erzählt. Die Zeitungen zu dem Zeitpunkt, gehörten ja alle der kommunistischen Partei, egal ob in Zagreb, Belgrad oder sonst wo. Und es gab so ein paar Reporter, die das forciert haben. Tutschmann hat auch schon am Zeiger gedreht. Franko Tutschmann, der spätere Präsident von Kroatien, war 30 Jahre zurückzudenken, war er sogar mal Präsident vom Partizan Belgrad. Unfassbar, aber wahr. was in keiner Biografie mehr aufgetaucht ist. Es trotzdem stimmt trotzdem. Jedenfalls der natürlich auch ganz vorn gewesen. Und dann hat man gedacht, okay, jetzt werden sie ja sofort zum Beispiel der jugoslawische Fußballverband wird sich auflösen. Aber nein, nichts ist passiert. Nächstes Jahr um die gleiche Zeit, was fand statt? Wieder dieses Spiel. Wieder am letzten Spieltag traf Roter Stern auf Dynamo Zagreb. Es gab immer noch die jugoslawische Liga, also ein Jahr später, wir sind jetzt 91, und es gab noch keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Die begannen dann kurze Zeit später in Slowenien. Aber es gab immer noch die Meisterschaft und Zagreb ist wieder Zweiter geworden hinter Roter Stern. Und es gab keine Randale im Stadion. Erst danach hat sich dann die Liga aufgelöst. Das ist so viel zu diesem Märchen, dass das quasi jetzt für den Ausbruch des Krieges zuständig war. Es war ein kleines Steinchen. Ja. Mhm. Und es wurde ihm natürlich auch von kroatischer Seite eine Wirkmächtigkeit zugestanden, die es nie gehabt hat. Wenn man heute das Stadion von Dynamo Zagreb besucht, dann, wenn man genau aufpasst, dann sieht man rechts am Eingang ein Relief, so einen großen Gedenkstein, wo auch dieses Ereignisses gedacht wird, wo man also Fußballfans von Dynamo Zagreb sieht und die sich dann nach und nach in Soldaten verwandeln. Also auch ein sehr unheimliches Gebilde, mhm. Was aber aufs Schönste wiedergibt, wie die damaligen Fußballszenen. Heute ist das ja auch im Ukraine-Krieg auch nicht anders, wie unglaublich viele junge Leute sich dann als Kanonenfutter haben verheizen lassen und in diesem Krieg erleben gelassen haben, die also den Fanszenen angehörten. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Arkan zuständig war, die Delie zu rekrutieren. Also Delie hießen die Fans von Roter Stern und heißen sie immer noch. Und das war quasi das kann man nur bei München vergleichen. Also ähnlich verhasst und geliebt. Sie hatten immer noch, selbst heute in Bosnien und in Montenegro gibt es immer noch große Sektionen, Fans. Also die waren aber damals der beliebteste Verein in ganz Jugoslawien, unter anderem. Sascha Stanić war auch großer Roter Stern-Fan als Bosniake in Visegrad. Mhm. Und sie hatten halt das größte Aufkommen. Und wie ich vorhin schon sagte, es gab damals eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und viele herumlungernde Jungs, die alle, viele von denen nichts gelernt haben, also der klassische Fußballfan halt einfach Tagediebe gewesen sind und da brauchte man nur das Netz aufhalten, ihnen erzählen, dass sie stolze Serben sind, dass sie jetzt für ihre großartige Nation kämpfen müssen, die immer nur gebeutelt wurde von Zigeunern, also in Anführungsstrichen, ja, das ist für mich natürlich ein Schimpfwort, von dreckigen Zigeuner, widerlichen Kroaten, beschissenen Slowenen. Jetzt haben sie endlich die Möglichkeit, zurückzuschlagen und ihn dann bereitwillig in diese paramilitärische Einheit gegangen sind, deren Anführer Arkan gewesen ist, aber alles inszeniert und auch bezahlt vom serbischen Geheimdienst.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also, ne? Du bist zwar Sicherheitsbeauftragter, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sich irgendeiner ernst nehmen muss. Also sprich, wie hat er es geschafft, überhaupt diese Leute dahinter, also ne, wie zu begeistern dafür, da überhaupt mitlaufen zu wollen?
Er war zu diesem Zeitpunkt, als er das gemacht hat, war er schon wieder 7 Jahre zurück in Belgrad, war der Besitzer eines pinken Cadillacs, hatte die angesagtesten Discos, hat das illegale Glücksspiel kontrolliert, war zuständig für die Transitstrecke des Heroin, das von der Türkei nach Westeuropa kam. Das wusste jeder in Belgrad. Es wusste jeder, dass er der größte Mafiose der Stadt ist, der aber gleichzeitig plötzlich sein nationalistisches Herz entdeckte und auch bereit war, zumindest pro forma, ja, für den serbischen, jungen, sich entwickelten serbischen Staat sein Leben zu opfern, um die große serbische Nation in den Himmel zu führen. Ja. Und das hat den Leuten natürlich gefallen. Er hat das erzählt, er hat vielleicht ein bisschen daran geglaubt, aber in erster Linie ging es ihm immer nur darum, sein Imperium zu erweitern. Und ihm war klar, dass er als Chef dieser paramilitärischen Einheit komplette Narrenfreiheit hat und machen kann, was er will. Was dann auch sehr schnell sich, als der Krieg begann, gezeigt hat, dass er dann halt alle möglichen, also sämtliche illegalen Märkte beherrscht hat. Das heißt, er hat sich darum gekümmert, dass es gab dann ja nach ein paar Jahren, gab es Sanktionen gegen Serbien und er hat dann halt die ganzen Schmuggelrouten organisiert und hat dann noch mehr Geld verdient, indem er dafür gesorgt hat, dass Treibstoff, Waffen und so weiter nach Serbien kamen, aber nicht nur aus Serbien, sondern auch zu den anderen Armeen. Es gab auch immer einen regen Austausch von Waffen untereinander. Das heißt, dass da auch Serben an Kroaten, an Bosniaken und wie auch immer ihre eigenen Waffen verkauft haben. Also er hat da mit jedem Geschäfte gemacht, wie es für einen schmierigen Ganoven und dreckigen Warlord notwendig ist. Also er hat Für ihn war von Anfang an klar, dass er unter dem Deckmantel des Nationalismus dort nur noch mehr Geld verdienen wollte und noch mächtiger werden wollte. Deswegen hat er sich auch den Fußballclub gekauft, wie vorhin schon erwähnt. Er hat am Anfang, also er hat immer eine enge Beziehung zum Kosovo gehabt und im Kosovo gab es auch eine Fußballmannschaft in der ersten Liga, die ein paar Mal in der ersten Liga spielte, eigentlich eine unbedeutende, so vergleichbar mit, weiß nicht, sowas wie Bielefeld oder so. Also eine sogenannte Fahrstuhlmannschaft. oder der erste FC Köln ist ja auch heute sowas, ja. Und er war da mal kurzzeitig Besitzer von FK Pristina in den frühen 90ern. Das war aber die Zeit, als im Kosovo, nee, in den späten 90ern, das war da schon Mitte 90er, da gab's dann schon im Kosovo wirklich was ganz Wunderbares. Und es gab immer so eine Parallelliga. Also das heißt, der FK Pristina spielte noch in der übrig gebliebenen, Kosovo gehörte ja damals noch zu Serbien, also Liga, wo Serbien und Montenegro nur noch aus den beiden bestand und ein bisschen Mazedonien. Und Pristina spielte dort mit, aber parallel gab es eine kosovarische FK Pristina, die ist natürlich eben anders, also die albanische Bezeichnung, und die spielten dann in einer illegalen Liga. Also ganz, ganz großartig. Von den Serben natürlich unterdrückt und auch verfolgt. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die ich in einem anderen Buch beschrieben habe, wie quasi diese illegale Liga stattfand auf irgendwelchen Dörfern. Alles sehr konspirativ, großartig. Aber er hatte diesen anderen Pristina Club, hat aber gemerkt, dass er mit dem nicht vorankam, weil der einfach zu unbedeutend war. Die Leute haben nicht, es kamen auch nur 500 Zuschauer. Und er hat dann versucht, bei Roter Stern einzusteigen. Das ist ihm aber nicht gelungen, weil Roter Stern quasi ein Verein der Polis, der Bürger ist. Wie viele Vereine auf dem Balkan, selbst in der Türkei, gehören diese Vereine der Stadt, beziehungsweise der jeweiligen Partei, die gerade am Ruder ist. Das heißt, es ist auch Paradigmenwechseln, auch politischen Wechseln unterzogen. Also immer wenn meinetwegen die linke Partei war, eine linke Partei, das heißt auf dem Balkan nichts. am Ruder ist, dann ist auch der Partei, jeweilige Parteichef, quasi ist dann auch der Fußballverein, dem er angehört, ja. Okay. Meinetwegen Partisan, ja. Mhm. Ist dann halt 7 Jahre Meister. Jetzt sind wir gerade in der Phase, wo quasi Vucic, der bekennende Roter Stern-Fan ist, der Staatspräsident von Serbien, sich dafür auch rühmt, dass er früher sehr oft Kroaten zusammengeschlagen hat im Fußballzusammenhang. Ist, aber das gehört zur serbischen oder überhaupt zur balkanesischen Macho-Kultur. Das ist jetzt keine Ausnahme. Das kann dir in Montenegro, passiert ja überall, dass die Männer, die dort was zu sagen haben, solche Dinge von sich geben. Jedenfalls gehört das also der Stadt. Und er hat diesen Verein nicht bekommen. Es war ihm nicht möglich, an Roter Stern hineinzukommen. Er war schwer enttäuscht. Wenn man quasi vor seiner Villa steht heute, dann hat man in 50 Meter Blickweite das Roter Stern Stadion. Also er hat diese Villa also wirklich in Blickweite gebaut. Ein unglaublich kitschiges Teil, was man noch wunderbar besichtigen kann. Was man unbedingt gesehen haben, sieht aus wie so die Villa eines widerlichen Drogenbarons aus Mexiko. Richtig, also billig, aber gleichzeitig natürlich unglaublich protzig. Also er hat das Ding gebaut, hat den Roter Stern nicht bekommen und hat dann überlegt, okay, was tue ich? Und dann hat er Obilić Belgrad übernommen. Der Verein war unbedeutend immer. Und er hat ihn dann quasi durch Geld, Bestechung, das kann man im Buch wunderschön nachlesen, wie Spieler auch bedroht wurden, wie er die gekauft hat, wie er Schiedsrichter gekauft hat, wie Leute getötet wurden, wie den Leuten Beine gebrochen wurden in Garagen. Dann relativ schnell zum Meisterehren gebracht und wollte ihn dann auch in der Champions League etablieren. Er spielte sogar, also Roter Stern und Partizan Belgrad waren natürlich zu Kriegszeiten völlig unbedeutende Vereine. Also da kein Geld, wer hat sich für Fußball interessiert. Und er spielte dann eben 1999 bei dem Spiel gegen Bayern München sogar im Stadion von Roter Stern, allerdings waren kaum Zuschauer da und scheiterte aber. Aber er war Präsident dieses Vereins, er posierte damit herum und Fußball war ihm so als, also das schien ihm, also ein vernünftiger Mafioso, ein serbischer Politiker muss natürlich auch einen Fußballverein besitzen, logisch. Ja. Und so kam er dann eben zu Obilić und war aber auch da fanatischer Fan, aber einer, der eben mit Geld und Gewalt die Dinge geregelt hat.
Aber in dem Buch kommt nicht raus, und ich vermute, es liegt daran, dass es nicht so ist, Akan war kein Fußballfan als solcher, oder? Also wirklich eine Hingabe zum Fußball hatte der nicht wirklich.
Akan hatte nur eine Hingabe, und zwar die zu sich selbst. Also das war die einzige Person, die er wirklich geliebt hat. Alles andere war für ihn da, um diesen Mythos seiner selbst, seiner Person zu etablieren, zu vergrößern und ins Unendliche zu bringen. Das heißt, er ist da durchaus ähnlich wie mit allen, wie andere schlimme Narzissten. Also spontan fällt uns da natürlich unser lieber Trump ein. Mhm. Aber es gibt auch genug andere Schweinigel, mit denen man ihn durchaus vergleichen kann. Also Fan, dass er jetzt aufgegangen ist, dass es für ihn auch wichtig war, mit anderen Menschen Gemeinschaft beim Fußball zu erleben. Alles, was so Menschen ausmacht, die wirklich verwoben sind mit dem Fußball und die Kultur mögen und für die ein Verein nicht nur ein Verein ist, sondern die, wo Freundschaft da ist, wo sich das ganze Leben daran orientiert, das war bei ihm nicht der Fall. Also er war immer ab und zu mal da, aber er hat erst, als er dann begriffen hat, was quasi da für ein Potenzial dort ist, und als ihm der serbische beziehungsweise noch jugoslawische Geheimdienst, der aber serbisch dominiert war zu dem Zeitpunkt, die Leute wussten, dass in 2 Jahren Krieg ausbricht, war ihm völlig klar. Die haben ihn da untergebracht. Es war nicht sein. Er hat es natürlich sofort dankbar aufgenommen. Er wusste auch, dass er eben Jungs rekrutieren kann, wenn entweder für die serbische Garde, also für diese paramilitärische Einheit, was ist die größte paramilitärische Einheit in einem Krieg war. Aber wenn ich dann auch für seine eigene Gang, also gab es auch sehr viele Überschneidungen, die Gänge, also die Akan-Leute, die Tiger. Srpska Garda bestand ja nicht nur aus Fußballfans, sondern zur Hälfte aus, oder sagen wir, es war, ich würde sagen, so 30% Kriminelle aus der ganzen Welt, die alle irgendwie zur Jugomafia gehörten. 40%, 50% Fußballleute, 20% serbische Nationalisten, Leute aus den jeweiligen Regionen. Und ein paar auch natürlich einige ehemalige Soldaten, aber nicht zu viele. Weil Akan war natürlich der Führer des Ganzen, ja, der große Feldherr. Und der hat sich ja nicht von irgendwelchen Leuten, die studierte Militärs waren, der hat eine bestimmte Abneigung gehabt und hat die auch nie mitreden lassen. Er hat am liebsten so Bauernrülpse gehabt, brutale Typen, die einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, eine alte Omi abgeknallt haben, wenn es drauf ankam. Die waren ihm 1000-mal lieber als Soldaten, die dann vielleicht irgendwie noch ein Ehrgefühl hatten und Quatsch wie Kriegsrecht kannten. Also für Akan gab es sowas natürlich nicht.
Wie ist das mit den, also du erzählst ja auch, dass auf den anderen Seiten Paramilitärs unterwegs waren. War das da genauso, dass das vor allen Dingen Fußballleute waren und Gangster halt?
Es war sehr häufig der Fall, weil wenn man so, also die jugoslawische Armee war viel Völker her, aber die war sehr stark serbisch dominiert. Das lag auch daran, dass die Serben die Mehrheit waren, also bevölkerungstechnisch. Und das aber von traditionell so eine serbische Angelegenheit war, das Militär. Das heißt, als der Krieg begann, war die natürlich auf Seite Jugoslawiens. Also Jugoslawien existierte ja dann weiter. Das hieß ja irgendwann, noch hieß es dann Serbien, aber das war nach 4, 5, 6 Jahren. Ja. Jugoslawien sollte ja weiter bestehen, aber unter der Führung von Serben. Das war die von Milosevic. Und das heißt, in anderen Regionen gab es zwar Armeeeinheiten, aber das waren sehr häufig, der hat auch immer dafür gesorgt, dass meinetwegen Serben selten in Serbien stationiert waren. Das heißt, du hattest dann meinetwegen Serbien in ganz Jugoslawien, aber dann hast du Mazedonien, meinetwegen in Slowenien, in Serbien, aber es war nicht so, dass jetzt Mazedonier in Mazedonien stationiert waren und Kroaten in Kroatien. Das heißt, es gab keine starke militärische Macht, die also jetzt kroatisch-nationalistisch war oder montenegrinisch-nationalistisch, kosovar-albanisch-nationalistisch. Das brauchte eine bestimmte Zeit. Als der Krieg ausbrach, es brach in Slowenien aus, waren das so kleine Grenzscharmützel und es war eine Grenzpolizei, die slowenisch war und die es sehr schnell geschafft hat, das nur mit sehr wenigen Toten, also unter 100, so für sich zu regeln, dass sie aus dem Staatenverbund ausbrechen konnten. Da gab es auch nicht so viele Serben, die quasi als Minderheit, wie das zum Beispiel dann im Kroatienkrieg war, in Slavonien, da wohnten ja 40% Serben, die also dann quasi von Serbien geschützt werden mussten oder wo man einen Vorwand hatte, in den Krieg einzugreifen, weil ja serbische Menschen quasi umgebracht wurden. Ne? Als die Kroaten als der kroatische Krieg ausbrach, also die Kroaten haben das, sind dafür zuständig gewesen, aber die Serben haben sofort mitgemacht, war es sofort ein deutlicher Bürgerkrieg, weil eben in diesen Gegenden wie Slavonien sehr, sehr viele, also die Mehrheit waren zwar Kroaten, aber es lebten unglaublich viele Serben und das heißt, es kam dann zu diesen wirklich fiesen Bruderkämpfen und da musste sich erstmal Militär entwickeln, das dauerte eine Weile. Und bis dahin waren es ausschließlich Paramilitärs. Also es gab keine kroatische Armee wieder, es gab keinen kroatischen Staat, konnte es auch keine kroatische Armee geben. Erst als Kroatien dann ausgestiegen ist aus dem Staatenverbund, begann man dann mit einer Armee aufzubauen. Aber das dauerte. Da haben die Amerikaner sehr viel geholfen und die EU, ja, mit Waffen, Geld, Ausbildern. Was dann auch dazu führte, dass die Kroaten den Serben nach 3 Jahren wieder ihre Landstriche wegnehmen konnten, die Serben vorher erobert hatten. Die hatten ja sehr, sehr große Teile also fast ein Drittel Kroatiens erobert. Mhm. Nach 3 Jahren haben sie das wieder weggenommen, als sie die Armee dafür hatten. Ne? Am Anfang bestand die Armee in vielen, oder die Armeen, auch in Bosnien, die Armeen, die es da gab, das waren eigentlich alles Paramilitärs. Mhm. Also die einzige Armee, die es gab, war die jugoslawische Volksarmee, und da sind natürlich dann sehr viele desertiert, aber es dauerte halt überall. Ne? Das heißt, es waren junge Leute, sehr, sehr viele Fußballfans, wahnsinnig viele Kriminelle. Das kann man ja auch in allen möglichen Romanen, Tichanzina zum Beispiel, Radio Sarajevo, kann man das wunderbar nachlesen, wie die bosniakischen Freiheitskämpfer, in Anführungsstrichen, wie stark die durch Gangster dominiert wurden, dass die in München kommen wollten, was die da für Geld verdient haben. Also das war von Anfang an sehr, sehr wichtig, auch Geld zu verdienen, in Reibach zu machen. Also der nationalistische Gedanke, ja, aber gleichzeitig, oh, ich brauche ja auch mal so ein kleines Häuschen vielleicht, ja, und warum will ich nicht, soll ich nicht auch Millionär werden? Also Geld hat schon immer da von Anfang an eine große Rolle gespielt. Und man braucht natürlich willfährige Dummköpfe, die sich dann die Frontstellen abknallen lassen. Und da waren Fußballfans, ja, aufgestachelte Jungs, waren natürlich genau das richtige Volk für die Front. Hm.
Du schreibst, glaube ich, an einer Stelle, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, dass die Roter Stern-Fans auf Arkan nicht mehr so gut zu sprechen sind. Also da hat sich der Wind komplett gedreht.
Ja, sie haben ja dann bekommen, dass dann seine Liebe zum Roten Stern doch nur eine Scheinliebe gewesen ist. Wie du es vorhin auch schon gesagt hast, also er war kein wirklicher Fußballfan. Am Anfang waren sie natürlich mächtig stolz auf ihn, weil er halt der größte Kriegsherr war, oder unabhängig, weil er die Delir teilhaben lassen, weil sie eine große Rolle in diesem Krieg spielen konnten. Aber sie merkten dann doch sehr schnell, dass er immer nur von Eigeninteressen angetrieben war und dass es nie darum ging, jetzt, weiß nicht, aus Roter Stern einen besonderen Fußballverein zu machen. Unter seiner Ägide schon, wenn man ihn den übergeben hätte, ja. Aber nicht als ein Ort, wo Gemeinschaft gelebt wird. Und so kam es dann dazu, dass sie ihn relativ schnell haben fallen lassen, zumal als er dann eben Obilićke Belgrad gegründet hat und in ihrem eigenen Stadion gespielt hat und ihre Mannschaft besiegt hat. Also um Meister zu werden, musste er auch Roter Stern besiegen. Das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Da war ihm einfach der persönliche Profit und Reibach wichtiger. Und das haben sie sehr schnell gemerkt, dass er dann heute fast eine Persona non grata ist. Es gibt Nationalistenführer, die heute noch, also zum Beispiel Karasec, Milosevic und so weiter, serbische Kriegsverbrecher, denen heute immer noch gehuldigt wird in den Stadien, besonders auch vom Roter Stern, wo es ganz starke nationalistische und faschistische Bestrebungen gibt, widerliche Typen. Aber du wirst niemals ein Akan-Porträt sehen, was irgendjemand hochhebt, weil die Fans einfach gemerkt haben, dass also er ist einfach nur Krimineller, ist gar nicht Fan. Und das hat man ihm dann einfach sehr, sehr übel genommen. Zu Recht. Aber nicht, weil er ein Nationalist war, sondern weil er immer nur im Eigensinn gehandelt hat. Und ihm der Stern egal war.
Wenn man dein Buch liest, ne, da verliert man ja jede Naivität vor dem Krieg. Und wenn man sich jetzt Jugoslawien dann so anschaut, was du da so beschreibst, welche Menschen es da nach oben gespült hat und ja in irgendwelche verantwortlichen Posten gespült hat, dann ja hat man, also ich frage mich wirklich, wie soll es in diesem Land oder in diesem Landstrich, in dieser Region, wie soll das da irgendwann mal Ruhe einkehren und eine gewisse Normalität? Also ist das überhaupt vorstellbar oder wie, ne? Das, ich meine, das wird ja auch wahrscheinlich null aufgearbeitet, von daher, wie soll sich da mal was ändern?
Ja, das wird in keiner der Staaten aufgearbeitet, die früher zu Jugoslawien gehörten. Sehr gut funktioniert es in Slowenien. Das liegt aber auch daran, dass Slowenien, also aus mehreren Gründen, Slowenien hat schon immer eine Sonderrolle eingenommen, die sich ja schon früher als halbe Österreicher empfanden. Mhm. Und eigentlich ein relativ friedliches Völkchen ist, was schon fast, kann man sagen, dass das Balkanblut bei ihnen nur zu 30% köchelt, die halt schon immer sehr viel Wert auf Handel gelegt haben, Geschäfte, auf soliden Mittelstand, ihre K&K-Erbe. Wenn man in Ljubljana ist, dann hat man das Gefühl, man befindet sich in kleinen Wien. Davon immer sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass sie mindestens eben Halbblut sind. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass Jugoslawien hat ja so eine sehr dubiose Einteilung, dass bestimmte Länder für dies und das zuständig waren. Also Kroatien zum Beispiel für den Urlaub. Das lag auch einfach daran, dass es ein armes Land war, wo ein bisschen Agrarwirtschaft betrieben wurde. Aber es gab kaum Industrie, außer ein paar Werften. Aber Schwerindustrie und sowas gar nicht. Und dann Serbien war das Industriegebiet Jugoslawiens. Dann gab es die Kornkammer, auch Serbien, Montenegro. Aber dann gab es Slowenien und Slowenien waren in erster Linie für das Bankwesen zuständig. Und außerdem waren die ganzen Goldreserven dort untergebracht. Das heißt, als Jugoslawien auseinanderfiel, das hatte man dann doch ein bisschen unterschätzt, dann waren die Goldreserven in der Bank von Laibach untergebracht. Das hieß dann für das Land, dass sie so, also immer, dass sie das abnimmt, dass sie sehr solvent waren im Gegensatz zu anderen Ländern, so Kroatien zum Beispiel, was sehr, sehr doll abhängig war von Auslandskroaten und Krediten, Geldspenden und so weiter. Mhm. Und die Geschäftsleute aus Slowenien das geschafft haben, auch dass dieser Krieg nicht stattfand, da wurde auch sehr viel Geld gegeben, da wurden Armeeoffiziere bestochen, damit sie ihre Bomber nicht losgeschickt haben, alles unter dem Deckmantel und also war es ja irgendwie noch so ein kleines Ländchen, also da hat das gut funktioniert, in allen anderen Regionen ist es schwierig, wenn man zum Beispiel heute nach Serbien schaut und dort die politischen Unruhen sich anschaut und wie der jetzige Staatspräsident und seine korrupte Bande gegen Studenten vorgehen, die quasi was anderes haben wollen, dann kann man sich einerseits darüber freuen, dass so viele junge Leute, natürlich häufig mit einem akademischen Hintergrund, das sind jetzt nicht die Bauern, die dagegen aufbegehren und Arbeiter, sondern das sind Studenten und obwohl diese Revolte oder wie man das nennen möchte, die Demonstrationen von vielen Tausenden mitgetragen werden, unter anderem auch von den Bewohnern Belgrads, die also auch sehr zu leiden haben unter dieser ja, wahnsinnigen Korruption der aktuell angesagten Partei. Aber wie gesagt, egal ob rechts oder links, die haben alles sich schon versuchen dürfen in Serbien und alle haben sie immer nur in die eigene Tasche gewirtschaftet. Dann weiß man, dass da die Zivilgesellschaft einfach vielleicht noch nicht so weit ist, ja, und dass da noch wahnsinnig viel passieren muss, bis sich was ändert. Wenn man aber dann wiederum auch das Glück hat, wie Serbien, das größte europäische Lithiumvorhaben sich quasi links von Belgrad befindet und man auch weiß, dass der erste Bundeskanzler, der Serbien besucht hat, dann derjenige gewesen ist, nämlich unser vorletzter, also Freund Scholz, der sich darum gekümmert hat, diese Lithium-Jagdgründe zu übernehmen, sie dem Chinesen und dem Russen wegzunehmen und auch Vucic Honig um den Bart zu schmieren, dann weiß man auch, dass da eine politische Verkettung eingesetzt hat, die, also man braucht sich ja nur deutsche Medien anschauen, da kommt Serbien so gut wie nicht vor und du wirst auch wenig Politiker finden, die sich da für die demokratische Mehrheit einsetzt. Also das ist das ganze Gegenteil von dem, was in der Ukraine stattfindet oder vor dem Krieg in der Ukraine stattfand. Da interessiert sich kein Schwein für demokratische Bestrebungen in Deutschland aus unserer Politikerkaste, weil nämlich Vucic ihr Vertragspartner ist und weil sie mit ihm den Lithium-Deal abgemacht haben. Also man kann da auch, da spiegelt sich auch wunderbar die Weltpolitik wider. Welche Interessen unsere Staatsführer antreiben, was das eigentliche Ziel ist. Das waren noch nie die Menschenrechte und auch noch nie Demokratie.
Das lässt dein Buch eindrucksvoll widerspiegeln. Abends in der Kneipe an der Theke, wie würdest du erklären, was das für ein Buch ist, wenn ich dich frage?
Der erste Punkt war für mich, oder ein wesentlicher Punkt war der, dass ich versuche, nachzuweisen oder nachzuerzählen, wie ein Mensch, der aus dem kriminellen Milieu kommt, wie er eine kriegerische Auseinandersetzung, einen Bürgerkrieg nutzen kann, um eine paramilitärische Einheit zu gründen, unter dem Denkmantel des Nationalismus noch mächtiger zu werden, andere Menschen zu töten, um noch mehr Geld zu verdienen und noch weiter und um sein Imperium noch größer zu gestalten, wie er dafür von Menschen geliebt wird. Und jeden Bezug zur Wirklichkeit verliert, die schönste Schlagersinnerin des Landes heiratet, das haben wir noch ganz vergessen, einen Fußballclub kauft, mit seiner Partei in das Parlament einzieht und sogar mit dem Gedanken spielt, serbischer Ministerpräsident zu werden, obwohl er in der Tiefe seiner Seele nur Böses in sich trägt, ein Gangster ist, ein Krimineller, ein Warlord, ein Killer.
Mhm. Ich meine, wenn man dir so zuhört, dann merkt man, du bist ziemlich abgeklärt und ziemlich nüchtern, was die Dinge angeht. Aber wenn man das so alles niedergeschrieben hat, das recherchiert hat, das macht doch irgendwas mit einem, oder? Also
für mich ist das ja ein langjähriges Projekt, wie ich ja erzählt habe. Und das für mich wahnsinnig wichtig war, diese Geschichte zu erzählen und andere Leute daran teilhaben zu lassen, zu erfahren, was dieser Mensch angestellt hat, was das für ein Mensch war, wie er den Krieg genutzt hat, um sein brutales Imperium aufzubauen. Und das ist mein Antrieb gewesen, das wiederzugeben, das dem Bösen nachzuspüren, dem Bösen auf den Grund zu kommen, dem Destruktiven, was uns ausmacht, was viele Menschen bestimmt und was bei vielen Menschen das Handeln vieler Menschen bestimmt, insbesondere auch Personen, die wir als Staatsführer begreifen und die sehr viel Macht haben. Vielleicht kann man das auch als Lehrstück sehen, wobei ich jetzt nicht der für Moral zuständig bin, sondern ich erzähle die Geschichte. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, was er daraus, was er darin findet. Mein Ziel war, die Geschichte in ihrer ganzen Grausamkeit und Schrecklichkeit zu erzählen. Und da es aber mein Beruf ist, erzähle ich jetzt eine andere Geschichte, die im Prenzlauer Berg spielt, wo eine Gruppe von Künstlern, ja, jungen Wirrköpfen versucht, eine Utopie zu leben. Das heißt, ich kann dann auch relativ schnell, mir ging es ja darum, das abzuarbeiten, und als ich das Buch fertig hatte, hatte ich die Geschichte abgearbeitet. Das heißt nicht, dass die für mich gestorben ist. Ich gehe jetzt auch auf Lesereise, habe jetzt schon 40 Lesungen und bin auch gespannt, wie das Buch aufgenommen wird und wie ich da mit Leuten ins Gespräch komme. Aber die Geschichte ist für mich sozusagen bearbeitet. Das heißt nicht, dass sie durch ist, aber ich habe jetzt alles erzählt und jetzt kann ich mich damit beschäftigen, das unter die Leute zu bringen. Ja.
Du hast ganz am Anfang erzählt, wie der Verlag reagiert hat, als du mit dem Vorschlag um die Ecke kamst. Nachdem das Buch jetzt fertig ist, wie hat der Verlag da reagiert?
Das sind alles ganz tolle Leute. Ich kann mich da wirklich über niemanden beschweren. Die sind unglaublich freundlich, zugeneigt, kümmern sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum, haben mich ein bisschen bezahlt dafür, wollen natürlich auch was sehen, möchten natürlich auch, dass das Buch ein bestimmtes Geld einbringt. Wir leben im Kapitalismus, klar. Mhm. Also es sind die ganz normalen Gesetze der Marktwirtschaft, spielen da auch eine Rolle, aber es ist ein guter Verlag, ich kann mich nicht beschweren. Ja.
Mhm. Gibt's in absehbarer Zeit aber auch nochmal wieder was von dir in Sachen Fußball, damit mein Regal hier voller wird?
Also ob jetzt was publizistisch kommt, kann ich dir nicht sagen, aber ich habe ja, wie du weißt, alle 14 Tage die Kolumne im Neuen Deutschland, wo ich über das Fußballgeschehen hauptsächlich in Ostdeutschland, Osteuropa, also im Fußball-Osten schreibe. Mhm. Weiß nicht, was noch auf mich zukommt, also die nächsten Bücher erstmal nicht, aber es gibt ja diese wunderbare Bezeichnung, die es aber eigentlich auch auf den Punkt trifft, man soll niemals nie sagen, also mal schauen.
Mhm. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Buch. Also es ist ein unglaubliches Buch, was du da geschrieben hast. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht wirklich, wie ich das beschreiben soll, wenn mich mal irgendwann einer fragt, was ich zu diesem Buch sagen soll, außer krass, glaube ich. Hat mir viele Illusionen genommen. Weiß nicht, ob das so gut ist, aber ist halt so. Ja, genau. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du hier vorbeigeschaut hast, dass du ein bisschen was über dieses Buch erzählt hast, und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir dafür.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir für deine Aufmerksamkeit, dass du es schon vorab lesen durftest und dass du auch der Erste bist, mit dem ich darüber spreche, zumindest in einem Podcast. Und ja, mal schauen, was passiert. Ja, und auf jeden Fall dir alles Gute, unseren Zuhörenden auch, und bis bald.
Und das war sie, die 233. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts mit Frank Willmann. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt, dann empfehle ich euch unbedingt das erzählerische Sachbuch Balkanblut von Frank Willmann, das im Verlag Klett-Cotta erschien. Wenn ihr noch weiter rein wollt, gibt es noch das Buch, auch das wurde im Podcast erwähnt, Vereint im Stolz, Fußball, Nation und Identität im postjugoslawischen Raum von Anne Hahn und Frank Willmann, findet ihr in der Bundeszentrale für politische Bildung, sprich kriegt ihr für einen Fünfer dort. Unbedingt zu empfehlen, selbst getestet. Alle Informationen zu der Publikation, zu Franks aktueller Lesereise, so wie ich sie finde, und weiterführende Links werde ich euch für die Shownotes zusammenstellen. Mein Name ist Nick, ich bedanke mich fürs Zuhören, für euer Interesse am Hörfehler-Podcast und bis zum nächsten Mal.